SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Absurde Szenen sind es aktuell vor der Stuttgarter Ausländerbehörde. Die Bilder kennen viele. Ewig lange Warteschlangen, Menschen, die über Nacht da draußen ausharren. Ohnehin schon problematisch. Aber jetzt wird die Überlastung der Behörde auch zunehmend ein Thema in der regionalen Wirtschaft. Warum? Ausländische Fachkräfte kommen nicht an dringend benötigte Dokumente, können ihre Jobs nicht antreten. Inzwischen bieten Wirtschaftsvertreter der Stadt Hilfe an. Wie die aussehen könnte? Gleich. Außerdem sprechen wir darüber, warum deutsche Unternehmen gerade wieder deutlich zögerlicher Leute einstellen. Und wir gucken uns das Start-up zweier Brüder in Idar-Oberstein an, die mit eigentlich ziemlich simplen 3D-Druckprodukten eine echte Marktnische gefunden haben. Rund um Stuttgart ist sie gerade in vielen Unternehmen ein großes Thema, die Stuttgarter Ausländerbehörde. Denn in diesen Unternehmen arbeiten ausländische Fachkräfte oder sie sollen dort arbeiten. Nur dafür brauchen sie Dokumente, die muss die Behörde ausstellen und die ist völlig überlastet. Geli Hensoldt berichtet über steigenden Druck in den Betrieben und über Hilfsangebote aus der Wirtschaft.
Sie arbeitet in einem Pflegedienst, er als Ingenieur in der Automobilbranche. Die zwei, ihren Namen wollen sie lieber nicht nennen, sind aus Belarus vor einem Jahr nach Deutschland gekommen. In der Schlange vor der Ausländerbehörde stehen sie ziemlich weit hinten. Ob sie heute noch drankommen? Ungewiss.
Keine Ahnung, vielleicht ja, vielleicht nicht.
Wir waren eine Woche früher, die gleiche Situation so. Wir warten hier.
Stuttgart ist schrecklich, weil die Ausländerbehörde machen nichts. Dafür Menschen stehen hier stundenlang und einige übernachten mit einem Zelt. Und das ist schrecklich, wirklich schrecklich.
Beide müssen heute dringend ihren Aufenthaltstitel verlängern. Was, wenn das nicht klappt?
Wir werden dann unsere Arbeit verloren. Und ohne Aufenthaltstitel, wir dürfen nicht arbeiten.
In der Schlange vor der Behörde sind einige, denen es so geht wie Ihnen. Viele haben einen Job oder ein Angebot, könnten starten, wenn ihnen nicht wichtige Dokumente fehlen würden. Martina Sigpannen betreut für Firmen Mitarbeitende, die aus dem Ausland hierher kommen, in ganz Deutschland. Sie sagt,
im Moment ist Stuttgart in einem katastrophalen Zustand. Ich kann das vergleichen, weil wir eben ja auch in anderen Städten arbeiten. Die sind vollkommen unterbesetzt. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind vollkommen überlastet. Da sind nur noch 3 oder 4 Leute, die eigentlich dort noch Anträge bearbeiten können.
Fast jede dritte Stelle, heißt es bei der Stadt Stuttgart, sei aktuell vakant. Unternehmer wie Matthias Kammmüller, Vorstand beim Maschinenbauer Trumpf, wollen die katastrophale Situation in der Ausländerbehörde nicht länger hinnehmen. Kammmüller hat der Stadt Stuttgart Hilfe angeboten. Seine Idee? Die Trumpf-interne Beratungsgesellschaft könnte die Behörde unterstützen.
Wir sind stark in der Beratung von Prozessen und Organisationen. Und das wollen wir gerne der Stadt anbieten, dass wir versuchen, mit unseren Methoden die Prozesse uns anzusehen in der Ausländerbehörde und zu helfen, das effizienter und schneller zu machen.
Krisen lösen und zwar schnell. Dafür ist bei Trumpf Kerim Galal zuständig. Er leitet die unternehmensinterne Beratungsfirma.
Wir sind gewohnt, in Art Feuerwehreinsätzen zu agieren, in schneller und kurzer Zeit daran zu arbeiten, ob wir Lösungsansätze sehen.
Momentan besprechen Stadt und Unternehmen, wie eine mögliche Kooperation aussehen könnte. Die Stadt hat angekündigt, schnell aktiv zu werden. So soll es künftig eine Online-Terminvergabe geben für Menschen, deren Aufenthaltstitel innerhalb der nächsten 7 Tage ausläuft. Trumpf-Mitarbeiter Galal ist auf jeden Fall sicher, die Ausländerbehörde könnte von einer Zusammenarbeit profitieren.
Ich glaube, dass der Blick von außen schon oft dabei hilft, einfach Dinge in Frage zu stellen. Es gibt ja den Satz, alle sagten, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach gemacht hat.
Die Gespräche laufen. Laut dem Stuttgarter Ordnungsbürgermeister haben zahlreiche Akteure inzwischen ihre Hilfe angeboten. Bleibt spannend, ob und wie schnell sich dadurch wirklich was ändert. Die Bereitschaft der Unternehmen in Deutschland, Menschen einzustellen, ist so schlecht wie seit 2,5 Jahren nicht. Das ist das Ergebnis des diese Woche veröffentlichten Beschäftigungsbarometers des IFO-Instituts. Dr. Klaus Wohlrabe ist der Leiter der Umfrage. Herr Wohlrabe, ist die sinkende Einstellungsdynamik denn schon ein Problem? Also müssen sich Menschen jetzt Sorgen machen, dass sie keinen Job mehr finden?
Nein, also die Menschen müssen sich keine Sorgen machen. Es wird weiterhin Personal gesucht. Es gibt ja auch den Fachkräftemangel. Es gibt sehr viele offene Stellen. Es zeigt sich nur, dass gerade bei neu zu schaffenden Stellen, dass da die Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Schwächephase, die wir gerade haben, etwas zurückhaltender werden.
Sie haben schon gesagt, wirtschaftliche Schwächephase. Wie erklären Sie den Rückgang? Also was sind die einzelnen Gründe?
Also im Moment gibt es eine gewisse Unsicherheit unter den Unternehmen. Es gibt Unsicherheit, wie die Wirtschaftspolitik reagiert. Wir haben generell eine Schwächephase der deutschen Wirtschaft. Es fehlen Aufträge, es fehlen Neuaufträge in der Industrie und auch in der Bauwirtschaft. Weil diese Aufträge fehlen, warten die Unternehmen ab und warten auch mit der Besetzung von Stellen. Das wird sich aber hoffentlich nächstes Jahr wieder ändern.
Jetzt haben wir in der Wirtschaft natürlich ganz unterschiedliche Branchen, in denen Jobs vergeben werden. Welche Bereiche sind im Moment besonders stark betroffen von diesem zögerlichen Einstellen?
Also man sieht schon, dass es auch gerade in den energieintensiven Bereichen wie Chemie, Kunststoffherstellung oder auch Papierwirtschaft, auch aufgrund der rückläufigen Produktion in diesen Bereichen, dass da die Zurückhaltung schon am größten ist. Dann auch im Handel ist man eher zurückhaltend, weil die Verbraucher noch nicht so viel Geld wieder ausgeben, als sie das vor der Krise getan haben. Da gibt es auch sozusagen auch eine Zurückhaltung und auch in der Bauwirtschaft. Gerade im Wohnungsbau haben wir eine richtige schwerwiegende Krise, was dazu führt, dass man eher Personal entlässt als neu einstellt.
Wie schätzen Sie denn den Zeithorizont ein? Ist das Ganze jetzt eine längerfristige Sache oder ist schon ein Ende absehbar?
Also im Moment ist das Ende in dem Sinne absehbar, dass aufgrund dadurch, dass die Prognosen fürs nächste Jahr wieder positiv sind. Also wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr wieder wachsen wird. Und erfahrungsgemäß zeigt sich dann, dass auch der Arbeitsmarkt sich wieder erholt. Das ist ja im Moment nur eine kleine Delle. Also man darf das auch nicht zu schlecht reden. Wir sprechen auch bewusst von Zurückhaltung. Also es wird jetzt keinen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geben. Also deswegen bin ich zuversichtlich, dass es nächstes Jahr auch diese Einstellungsbereitschaft auch wieder zunehmen wird.
Jetzt haben wir im Moment aber ja eigentlich eine Zeit, in der großer, zunehmender Fachkräftemangel herrscht. Trotzdem reicht das nicht, um diesen Effekt im Beschäftigungsbarometer vollkommen auszugleichen. Warum nicht?
Also der Fachkräftemangel ist ein grundlegendes strukturelles Problem. Es gibt einfach Stellen, die Unternehmen nicht besetzen können, weil es die entsprechenden Arbeitskräfte nicht gibt oder vor Ort nicht gibt. Also wenn jemand in München sucht, die Person wäre in Berlin, das funktioniert dann teilweise nicht. Für Jobs, die weniger spezialisiert sind, da halten sich die Unternehmen zurück, bis die Wirtschaft ein bisschen wieder Schwung aufnimmt. Aber für spezialisierte Jobs, die werden auch weiterhin vergeben. Also wenn man da sozusagen auch etwas mobil ist, kann man sich Hoffnung machen, dass man einen guten Arbeitsplatz bekommt.
Wir haben in der Vergangenheit immer wieder das Wort Bewerbermarkt gehört, also die Tatsache, dass sich die Menschen, die sich um einen Job bewerben, oft die Konditionen so ein bisschen aussuchen können. Ist damit jetzt Schluss oder besteht dieser Bewerbermarkt weiterhin?
Dieser Bewerbermarkt wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Also denn man darf nicht vergessen, dass die demografische Entwicklung zuschlagen wird, wenn man das so sagen kann. Ab Ende 2025 werden mehr Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt ausscheiden, als neu hinzukommen. Das heißt, die Verhandlungskonditionen werden sich sogar teilweise noch verbessern. Also da müssen sich dann die Arbeitgeber wirklich grundlegend darauf einstellen.
Sagt Klaus Wohlrabe. Er hat beim IFO-Institut die Befragung für das Beschäftigungsbarometer geleitet und bleibt trotz leichter Delle bei den Stellenbesetzungen für die Zukunft optimistisch. An anderer Stelle ist das mit dem Optimismus schwieriger, bei der Bundeswehr zum Beispiel. Denn wer gerade dachte, läuft doch im Moment. Nee, hier ist die nächste Materialpanne. Diesmal moderne digitale Funkgeräte für schlappe 1,3 Milliarden Euro, die aus verschiedenen Gründen einfach nicht in die entsprechenden Fahrzeuge passen wollen. Klar, gibt's da Kritik und Häme und die bekommt allen voran Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ab. An ihn geht deshalb unser satirischer Brief der Woche von Sabine Geipel.
Lieber Boris Pistorius, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sind Sie doch gerade einigermaßen verärgert. Wegen dieser beknackten Geschichte mit den Funkgeräten geraten Sie auf einmal unter Beschuss, wo Sie doch seit Monaten gefeiert werden als Deutschlands beliebtester Politiker und das als Verteidigungsminister, dem Amt mit dem Schleudersitz. Ich sag nur Karl Theodor zu Guttenberg, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Christine Lambrecht. Dieser haben Sie ja nicht zuletzt nach der schrägen Nummer mit der Silvesterrede im Kugelhagel Ihren Job zu verdanken. Und aber, so sagen Sie, auch den Umstand, dass die neuen, teuer angeschafften Funkgeräte nun leider nicht in zehntausende Panzer und Fahrzeuge eingebaut werden können. Das war vor meiner Zeit. So gehen Sie ziemlich unwirsch in Deckung, lieber Herr Pistorius. An dieser Stelle frage ich mich, heißt es eigentlich Verteidigungsminister, weil man sich da immer verteidigen muss? Okay, es ist ja auch voll unfair. Da müssen Sie gerade stehen für das, was die Lambrecht da verbockt hat. Nur blöd, dass Sie das Funkgeräteprojekt in der Zwischenzeit nicht mal selbst in Angriff genommen haben. Peinlich nämlich auch, weil die Partner in der NATO ja darauf warten. Und das wohl leider doch nichts wird mit der voll ausgerüsteten modernen Division für die Ostflanke bis 2025. Wie eigentlich versprochen. Okay, an die doofen Witze über die Bundeswehr von den anderen in der NATO sind Sie wahrscheinlich eh schon gewöhnt. Pannenpanzer, Puma und so. Und hey, Ein bisschen Nostalgie ist ja vielleicht auch ganz schön. Wenn man nämlich weiter die alten analogen Funkgeräte aus den 80ern nutzen muss, da kommt das kalte Kriegsgefühl erst so richtig auf. Außerdem, lieber Herr Pistorius, trösten Sie sich. Nicht nur bei der Bundeswehr kriegt man das von analog auf digital nicht hin. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
Die Brüder Adrian und David Gemmel aus Idar-Oberstein haben im Juli den großen Schritt gewagt und nach einigen Jahren nebenbei Start-up ihre bisherigen Jobs gekündigt. Jetzt setzen die beiden alles auf eine Karte, innovative und nützliche Plastikteile aus dem 3D-Drucker. Die kommen an, wie Wolfgang Brauer berichtet.
Jetzt sind wir im 3D-Druckraum. Hier laufen aktuell 32 3D-Drucker rund um die Uhr, also im 2-3 Schichtbetrieb, dass der so gut wie nie stillsteht und durchproduziert.
Sagt Adrian Gemmel, einer der beiden Inhaber der Firma Newground Media in Kirchenbollenbach, im ländlichen Stadtteil von Idar-Oberstein. Hier werden verschiedene Kunststoffteile produziert, wie
Halterungen für Werkzeugakkus, also Wandhalter oder Halter für unter die Werkbank. Und das ist eine schöne Nische, da es noch wenig oder gar keine Konkurrenz gibt. Die Hersteller selbst bieten solche Produkte nicht an und wir konnten vorher schön analysieren, dass der Markt so groß ist, also dass da wirklich Interesse ist, dass danach gesucht wird und verkaufen die richtig gut.
Außerdem werden Ständer für Schallplatten und Gewürzdosen gedruckt. Das erste Produkt war ein Reinigungsstab für die Ketten von Elektrofahrrädern. Bis jetzt sind 25 verschiedene Artikel im Angebot. Jeden Monat kommen 2 neue Produkte dazu. Als nächstes ein Halter für Kaffeeautomatenpads. Etwa 3-4 Stunden dauert es, bis ein Teil weitgehend automatisch gedruckt ist. Dann muss es nur noch von Hand vom Drucker gelöst werden. Produziert wird mit umweltfreundlichem Kunststoff.
Der ist komplett aus Maisstärke gewonnen und dadurch biologisch abbaubar.
Anfangs war es nur ein Nebenjob. Aber im Juli haben die studierten Medieninformatiker, beide Anfang 30, ihre angestellten Jobs im Marketing bei einer Kosmetikfirma gekündigt und eine eigene GmbH gegründet. In ihren bisherigen Jobs haben die Brüder immer wieder Webshops für andere Firmen aufgebaut und dabei über die Jahre Erfahrung gesammelt, was funktioniert und wie man die meisten Kunden erreicht. Dieses Wissen hilft ihnen jetzt fürs eigene Geschäft, erklärt David Gemmel. Zum Beispiel, wenn sie Produkte über die großen Handelsplattformen wie eBay oder Amazon anbieten.
Man muss Amazon einfach wie eine Suchmaschine betrachten. Irgendjemand sucht nach irgendeinem Produkt. Und am Ende muss man halt dafür sorgen, dass derjenige, der nach dem Produkt sucht, als erstes unser Produkt entdeckt, ganz oben.
Für Verpackung und Vertrieb haben die jungen Unternehmer 4 Minijobber eingestellt. Außerdem arbeitet die Frau von David Gemmel nebenbei mit und ist für Buchführung und Organisation zuständig. Ein echter Familienbetrieb.
Da entsteht kein großer Streit, wie es vielleicht im sonstigen alltäglichen Berufsleben so passieren kann. Hier ist es so wie vor 20 Jahren. Wenn Adi und ich einen Streit haben, dann fetzen wir uns einmal kurz und am nächsten Tag guckt man sich wieder in die Augen und alles ist gut. Das ist tatsächlich eine unserer größten Stärken.
Weil das Geschäft brummt, denken die Gründer mit ihrer einfachen, aber durchschlagenden Idee schon an Expansion. Auch in die USA wollen sie liefern.
Wenn wir was uns in den Kopf setzen, machen wir es einfach oder probieren wir es einfach.
Ja, und die Strategie scheint ja aufzugehen. Wolfgang Brauer hat für uns ein 3D-Druck-Startup in Idar-Oberstein besucht.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Michael Felser und Frage Nummer 1 kommt von Anne aus Ilvesheim. Sie schreibt, ich arbeite in einem Unternehmen, bei dem mobiles Arbeiten möglich ist. Teile der Belegschaft arbeiten in Baden-Württemberg, andere in Rheinland-Pfalz. 2 Bundesländer mit unterschiedlichen Feiertagen. Bisher war unsere Feiertagsregelung an dem Ort festgemacht, an dem der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin arbeitete. Mobiles Arbeiten geht ja aber von verschiedenen Orten. Deshalb haben wir gefragt, ob nun für alle die Feiertage des Hauptsitzes gelten. Die Antwort aus dem Unternehmen war, es gilt die Feiertagsregelung des Homeoffice-Orts oder des Arbeitsorts und an Feiertagen darf nicht gearbeitet werden. Ist diese Einschränkung des mobilen Arbeitens erlaubt?
Ich verstehe, ja, die Ländergesetze sind hier zu beachten. Es kommt darauf an, wo der konkrete Arbeitsort ist. Die dort geltenden Gesetze sind zu beachten und wenn da Feiertag ist, wegen des Feiertagsverbotes zu arbeiten, darf dann auch im Homeoffice nicht gearbeitet werden und die Verstöße können mit Bußgeld geahndet werden. Also das heißt, da ist der Arbeitgeber sogar zu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert.
Die Fragestellerin unserer zweiten Frage möchte gern anonym bleiben. Sie schreibt, ich habe einen Arbeitsvertrag mit 42,5 Wochenstunden, verteilt auf Montag bis Freitag, keine Samstage. Ist das rechtlich erlaubt, täglich mehr als 8 Stunden zu arbeiten, oder müsste hier der Arbeitgeber den Vertrag ändern?
Das Arbeitszeitgesetz erlaubt sogar 48 bis maximal 60 Stunden die Woche. Wenn das ausgeglichen wird, die 60 Stunden, ne, die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten, kann bis auf 60 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 4 Kalendermonaten oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich nicht überschritten werden. Also das heißt, das Gesetz geht eigentlich von einer 48-Stunden-Woche aus, allerdings mit dem Samstag drin. Wie immer, ne, das ist das Problem im Arbeitsrecht, können Tarifverträge natürlich Änderungen vorsehen, sogar noch nach oben. Also es kann noch schlimmer werden, auch durch einen Tarifvertrag. Das sollte die Hörerin dann aber über einen Anwalt oder die Gewerkschaft prüfen lassen, wie es in ihrem Betrieb mit dem jeweiligen Tarifvertrag aussieht. Da es über 80.000 verschiedene Tarifverträge gibt, kann man das hier als Experte im Rundfunk leider nicht abschließend klären.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und damit endet unser SWR1 Arbeitsplatz Podcast für diese Woche. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eins gehört. SWR1.